Ich möchte zunächst ganz herzlich danken für die Arbeit des Mitternachtsrufs. Das ist für unser Land ein ganz großer Segen. Ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren, als ich Bruder Wimalgo begegnet bin, wir das auch miteinander sprechen konnten, das Logo, das Sie haben, die aufgeschlagene Bibel und Jesus, der Gekreuzigte in der Mitte, das ist ganz wunderbar. Und wenn wir jetzt zu dem Thema reden, die Zeit, in der wir leben, dann wollen wir auf das Wort der Bibel hören. Ich habe ausgewählt heute Morgen aus dem 2. Timotheusbrief. Das ist so schön, wie Paulus diesem etwas ängstlichen jungen Mitarbeiter, den er väterlich nennt, mein Sohn. Timotheus war gesundheitlich etwas angeschlagen, der konnte nicht richtig futtern, essen, hat Probleme gehabt. Und dann hat die Stabilität auch manchmal darunter gelitten. Macht er Mut, in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir leben, festzustehen. War so schön, gerade von Bruder Malgo, die Beständigkeit zu haben, Standfestigkeit zu haben. Das ist heute nötig. 2. Timotheus 3. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Hauptsache, dass Spaß macht. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Sie sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben, aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Du aber, Timotheus, bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. War ja schon die Oma bei dem Timotheus im Glauben gestanden und die Mutter, das ist wunderbar, wenn man das schon in der Familie gelernt hat, auch wenn der Vater ungläubig war, so war es ja beim Timotheus. Du weißt ja, von wem du gelernt hast, dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, inspiriert, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen uns jetzt nicht lang aufhalten, was die Zeit heute in der Meinung der Presse bedeutet. Da sind ja viele, die die Missstände erkennen und das sagen. Schon der alte Cicero, der vor Jesus lebte, hat empört aufgerufen, o tempora, o mores, was sind das für schreckliche Sitten in unserer Zeit? Er hat sich empört wider den Zeitgeist und den Leben, den Verfall der guten Sitten. Aber das Wort Gottes macht das ja noch viel besser und zeigt uns das ganze Elend. Es ist das böse Herz des Menschen, mein böses Herz. Sagt sonst niemand in der Presse. So herrlich, dass wir die Bibel, das Wort Gottes haben, den Finger drauflegt. Das war so zur Zeit Noahs, als die Bosheit alles überschwemmte, die ganze Gesellschaft. Das war zur Zeit Sodoms und Gomorras so. Das war zur Zeit Babels. Jehova, dir spreche ich auf ewig Hoch. Ich bin der König von Babylon, der autonome Mensch, der sich selbst in den Mittelpunkt setzt und sagt, mir hat niemand etwas zu sagen. Und ich weiß, was recht und was gut ist und was gilt. Der moderne Mensch will autonom sein, selber bestimmen über sein Leben und das gestalten. Ich brauche keinen Gott über mir. Und ich bestimme, was gut ist und was gilt. Ich tue recht und fürchte niemand, dass das Glaubensbekenntnis unserer Tage. Ich bin so froh, dass Jesus so viel von der Endzeit gesprochen hat, von der Zukunft. Da hat Jesus sehr nüchtern geredet, ohne jede Illusion, dass die Menschen verschmachten vor Furcht und warten der Dinge, die da kommen sollen. Jesus redet von Hunger, wie Multikulti zerbricht, eine Nation wieder die andere, steht Kriege, Teuerung, der Euro zerfällt. Wie all das von Jesus so klar gesehen wird, aber schlimmer als all das ist der Zerfall der Jesusgemeinde. Das ist das Allerschlimmste, was geschieht. Wir leben ja gerade in einer Zeit, wo der Terror Europa erreicht hat. Wir werden noch Augen machen, was wir erleben an Angst. Und Jesus hat davon gesprochen, in dieser Welt habt ihr Angst, furchtbare Angst. Existenzangst, Lebensangst. Die Terroristen haben erkannt, dass die Angst das Schlimmste ist. Wenn die Menschen nur Angst haben. Gestern war sogar der Spuk von Halloween fast weggewischt, weil die Leute schon Angst haben mit der Maske raus. Gott sei Lob und Dank, aber Angst ist das Schlimme. Wo kann denn nur Frieden herkommen? Jesus sprach zu seinen Jüngern, solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. Und das Allerschlimmste ist, wenn die Jesusgemeinde in diese Welt hinein nicht mehr dieses rufen kann. Kommt zu Jesus, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Gib dein Leben ganz in die Hand von Jesus. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, unerschrocken, getrost. Jesus hat die Welt überwunden. Das ist die Botschaft bis zur Wiederkunft Jesu, die die Gemeinde hinausrufen muss. Aber es ist eine große Not. Man redet von Gott. Die meisten Menschen denken bei Gott an Allah oder an Buddha oder an Feldwalden, Wiesengott, ein höheres Wesen. Wir wollen von Jesus reden. Sehr erstaunlich, wie die gottlosen Leute unserer Zeit das noch wissen. Jesus ist der, der für die Schuld der Welt gestorben ist, der Vergebung schenkt, der den Tod überwindet. Ja, Christen kriegen kaum den Mundwinkel hoch und verziehen schon ihre Schnute, wenn sie von Jesus reden sollten. Das ist der herrlichste Name, Jesus. Als neulich im Fernsehen die Bilder gezeigt wurden von diesen 21 koptischen Christen, die zum Geldverdienen nach Libyen gegangen waren und dort von den ISIS-Terroristen am Strand mit diesen orangenen Gewändern begleitet wurden, hinter ihnen das Messer am Hals. Und dann wurde von ihnen verlangt, sie sollten Allahu Akbar rufen. Und sie riefen alle 21, Jesus, mein Heiland, das ist groß und der Herr erhalte uns diese Standfestigkeit. Wir wollen von Jesus reden in dieser verwirrten Zeit, in dieser Zeit der Angst und der Bedrohung. Aber Jesus hat uns angekündigt, dass die Christenheit nicht von den Feinden von außen bedroht wird. Obwohl die Christenverfolgung ja sehr hart ist, aber die verfolgte Gemeinde hat eine ganz große Verheißung, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden können. Und es ist ermutigend, ich möchte fast sagen, die Gemeinde Jesu wächst nur noch in den Verfolgungsländern. Und wie? Im Islam, im Buddhismus, im Hinduismus, die Jesusleute in lebensbedrohender Angst. In Nordnigeria, wo durch Boko Haram 14.000 unschuldige Frauen, Kinder, Männer ermordet wurden. Höchste Zahl, noch mehr als die ISIS-Toten von 2014. Und die Gemeinde wächst, ganz viele Muslime sind bewegt, weil Christen noch am Grab für ihre Feinde beten. Keine Rache. Beten sie für die Christen, dass sie das durchhalten. Denn Jesus hat gesagt, die Bedrohung kommt von innen, von der Gemeinde. Es sind die falschen Christusse, die kommen, dass die Gemeinde verführt wird. Und die Verführung ist in diesen Tagen so furchtbar. Wissen Sie, wenn Sie Auto fahren und Sie gucken auf den Wegzeiger, und irgendeiner hat den Wegzeiger rumgedreht und sie fahren in die falsche Richtung. Das ist so furchtbar, dass heute Christengemeinden falsche Wegweiser sind und nicht mehr zum Heil führen. Jesus sagt im Originalton, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein an seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Abfall verführt. Ich behaupte, wir erleben in diesen Tagen die schlimmste Krise der Christenheit seit der Reformation. Es war noch nie so falsche Lehre über Christus, über die Erlösung, gepredigt, vertreten worden und sogar noch gefeiert worden, in fast unglaublicher Weise im Reformationsjubiläum. Da kommt Luther im Originalton überhaupt nicht mehr vor und die Risse und Polarisierungen gehen auch durch Kirchen, Gemeinden, ja mitten durch Familien. Wir erleben, wie der geistliche Grundwasserspiegel ganz tief gesunken ist. Was können junge Leute noch auswendig an diesen stärkenden Liedversen? Jesus, meine Freude, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Und die herrlichen Gottesworte auswendig. Meine Mutter war klug, die hat ihren Enkeln Geldprämien versprochen, wenn sie ganze Psalmen auswendig gelernt haben. Ich denke, das ist gut. Man muss manchmal solche Mittel nehmen, aber geben Sie den Kindern den Schatz mit, die werden im Alter Ihnen dankbar sein. Und das Schlimme ist, dass glaubenslose Christen eine viel größere Gefahr sind als alle Verfolger der Gemeinde. Paulus hat in dem Abschied der Ältesten von Ephesus, die er nach Milet geholt hat wegen der Seereise, hat er so deutlich gesagt, aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren. Das ist die Tragik. Und die Welt geht verloren, wenn die Christen kein klares Zeugnis mehr haben, kein biblisches Wort mehr für unsere Zeit, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Weil Paulus gewusst hat, jeder ist potenziell in der Gefahr, dass er das Zeugnis, das klare Jesus-Zeugnis verleugnet. Und das ist dramatisch in unserer Zeit heute, weil in dieser Zeit wir uns alle anpassen, weil wir mit der Zeit gehen wollen. Wir können doch nicht rückständig sein und wir müssen das so machen, wie es die Welt macht. Und darum ist das Schlimme, dass die Gesetzlosigkeit zunimmt. Da steht ja eigentlich da, die Gesetzlosigkeit, die Anomia. Und dass Gottes gute Ordnungen verdreht werden. Und wer nach Gottes Wort lebt, wird immer mehr zum Außenseiter, zum Fundamentalisten. Ihr werdet gehasst sein, sagt Jesus, um meines Namens willen. Wir werden einfach auch Bibeldinge verdrehen. Dann sagt man in der Gemeinde, ja, das muss man lassen. Jesus hat auch gesagt, das Unkraut soll im Acker wachsen. Das hat Jesus von der Welt gesagt. Wir brauchen nicht die Welt jäten, ausjäten. Der Acker ist die Welt, sagt Jesus ganz klar zu diesem Gleichnis. In der Gemeinde muss Klarheit herrschen, dass das Böse beim Namen genannt ist. Und es kann nicht sein, dass in der Gemeinde die Ordnungen Gottes aufgelöst werden. Und das Allerschlimmste geschieht dort, dass die Christenheit den kostbaren Schatz des Evangeliums, der einzigen Erlösung, die es in der Welt gibt, durch das Kreuz Jesu verliert. Da werden so schreckliche Sätze heute schon unter Evangelikalen gesagt, wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Das ist so furchtbar, dass wir erschrecken, sagen, Herr, bewahre mich bei deinem Wort. Und darum hat Paulus dem Timotheus Mut gemacht. Du musst stehen als ein Zeuge der Wahrheit, mit dem Wort der Wahrheit. So sei nun stark, mein Sohn. Wie wird man denn stark? Jeder von uns hat eine Labilität und wir sehen es oft auch, wenn wir unseren Kindern gegenüber zu nachsichtig sind. Affenliebe. Sei nun stark, mein Sohn. Warum sind wir stark? Durch die Gnade. Es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. Nur durch die empfangene Erlösung durch Jesus können wir stark werden. Dann können anderen sagen, es gibt kein anderes Heil, es gibt keinen anderen Namen als dieses Evangelium. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht, auch der Selbstbeherrschung. Ganz wunderbar, dass das für Christen gilt. Wir sind in der Nachfolge Jesu aufgerufen. Was ist denn, du hast diese Gabe empfangen. Was ist denn die Gabe? Der Heilige Geist. Nicht von irgendwelchen Absonderlichkeiten redet der Geist Gottes, sondern macht unseren Charakter fest. standfest in einer wirren Zeit, dass wir stehen können. Darum hat er uns diesen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht gegeben. Das braucht man heute ganz besonders in dieser verwirrten Zeit, mitten unter einem verkehrten Geschlecht. Das hat schon Petrus aufgerufen in der Pfingstpredigt. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und es braucht eine ganze Bekehrung und einen klaren Bußruf, auch in unseren Gemeinden. Gerade weil unser Herz so trotzig und so verzagt ist, braucht es den Mut, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Und darum erklärt Paulus, und da gehen wir jetzt ins Detail, was in unserer Zeit so gefährlich ist. Was ist denn so gefährlich an unserer Zeit? Das sollst du aber wissen in den letzten Tagen. Ja, das ist Bibelsprache in den letzten Tagen. So fängt schon der Hebräerbrief an. Gott hat in den letzten Tagen gesprochen durch seinen Sohn, oder gerade in der Pfingstpredigt hat Petrus gesagt, das ist erfüllt, dass es geschehen soll in den letzten Tagen, dass er ausgießen will seinen Geist. Also in diesen letzten Tagen, da leben wir seit den Aposteln in dieser letzten Zeit, wo das Böse immer mehr ausreift und immer massiver uns bedrängt, in gräulichen Zeiten. Eine gute Beschreibung. Aber das Schlimme ist doch, dass wir Christen auch Kinder unserer Zeit sind. Wir können uns doch gar nicht entziehen. Und darum ist das immer wieder ein Bußwort an uns. Wir können nicht bloß zum Fenster hinausblicken und die Welt verurteilen, wie es noch ein Cicero konnte, o tempora, o mores, sondern Herr, zeig uns, ob ich auf einem bösen Weg bin. Dass wir mit Schwestern und Brüdern das bereden, lasst uns immer wieder uns selbst ermahnen, zurechtweisen, dass wir dem Herrn treu sind. Diese schlimmen Zeiten, diese gräulichen Zeiten, in denen wir leben, die belasten uns, sie versetzen uns in eine Spannung und blockieren uns. Und darum sagt Paulus Timotheus, pass doch auf, das sind Mächte, die in deinem Kopf und in deinem Herzen dich bestimmen wollten, die wollen in dir regieren. Jetzt muss ich Sie auf was hinweisen, was wie immer beim Bibellesen so wichtig ist. Der Paulus hat ja im 2. Thessalonicher 2 einmal geschrieben, aber ich weiß, da denken jetzt viele von Ihnen ganz anders. Lassen Sie mich aber trotzdem meine kleine Meinung vortragen. Jeder Bibelleser darf ja Gott bitten, ihm die Augen zu öffnen. Da steht ja davon, dass der Mensch des Widerspruchs, der Mensch der Bosheit, der gegen Gott ist, sich in den Tempel Gottes setzt. Ich weiß, ich habe das oft gehört und auch sorgfältig gelesen von dem dritten Tempel. Aber ich weiß nicht, hat Paulus wirklich vom dritten Tempel als dem Tempel Gottes gesprochen? Kann ich mir nicht vorstellen. Der Paulus hat immer, wenn er vom Tempel sprach, von der Gemeinde gesprochen. Der Tempel Gottes, das seid ihr. Gucken Sie die Stellen an. Und das Allerschlimmste passiert, wenn in der Gemeinde Gottes der Mensch des Widerspruchs, der Mensch der Bosheit, der sich gegen Gottes Wort stellt, Macht hat. Das ist die letzte Verheerung vor der Wiederkunft Jesu. Für mich unheimlich. Und das erschüttert mich deshalb, weil wir das auf Schritt und Tritt erleben, die Verwirrung, wo sterbliche Menschen sagen, fangen mit aller Feierlichkeit an, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes, und dann lehren sie Dinge, die genau das Bibelzeugnis auf den Kopf stellen. Das ist so furchtbar. Und das ist für uns eine Frage, sind wir treue Hörer des Wortes Gottes? Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Wir sind ja als gläubige Leute ganz besonders in der Gefahr, dass wir das nur nach außen hin leben und doch im Herzen immer wieder, das Herz ist ferne von Gott. Was nennt Paulus zuerst? Er spricht von der Liebe, die in der Zeit beherrschend ist, wie ist das heute ein Thema, die Liebe, aber seine pervertierte Liebe, auf den Kopf gestellte Liebe, eine Selbstliebe, ein Egoismus, wo man sich mit Ellbogen durchsetzt in der Zeit, weil man sich selbst der Nächste ist, dann steht von der Geldliebe da, auch wenn ich so die Opferaufrufe manchmal sehe in der Kreis Gotteswerke, erschrecke ich manchmal, wie viel von Geld die Rede ist. Wo wir doch darüber sein sollen und wissen, Gott ist der Geber von Geld und Gut. Meine Silber und Gold, spricht der Herr. Ach, lassen wir es doch uns immer wieder selber gesagt sein für unser Herz, dass wir uns prüfen, bin ich noch richtig, stimme ich noch mit dem Bild Gottes überein, wie er mich geschaffen hat nach seinem Bild? Oder bin ich nur das Abbild, der Abklatsch einer bösen Zeit, in der wir leben? Da will Paulus das Prahlerische. Ist ja ganz schlimm, wie die Selbstdarstellungen immer größer werden. Vor ein paar Jahren habe ich es kaum glauben können, wie Gemeinden sich vorgestellt haben. Wir sind eine moderne Gemeinde, wir haben lauter nette Leute. Große Sprüche. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Unsere Väter und Mütter haben sich als die Stillen im Land bezeichnet und Gott hat ihnen Raum und Wachstum geschenkt. Das Prahlerische der Welt, wir Evangelikalen, war immer der Anfang vom Untergang. Und das sind viel große Sprüche, was wir alles können und machen. Auch dieses Wort, wir verändern die Welt. Der Wahn des modernen Menschen im Machbarkeitswahn. Dabei können wir nicht einmal unser eigenes Herz verändern, wenn du weißt, wie störrisch das ist. Du kannst kein zerstrittenes Ehepaar zum Frieden überzeugen, wenn Gottes Geist nicht ein Wunder tut. Und darum wollen wir nicht mehr das Prahlerische haben. Das ist eine Zeitmeinung, dieses große Mundwerk. Hochmütig, frech, hart und stolz das Herz. Und man spuckt auf andere herunter, konfessioneller Übermut. Und dann auch die üble Nachrede. Ja, das ist so schade, dass wir nicht mehr die herrlichen Katechismusworte lernen. Wer es von Ihnen noch gelernt hat, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Und dann hat Luther so schön gesagt, dass wir unseren Nächsten nicht verraten, noch einen bösen Leumund machen. Auch wenn es stimmt, dürfen wir keinen bösen Leumund machen, sondern wir sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Wie sähe es in Ihrer Gemeinde aus, wenn wir das praktizieren würden? Wenn unser Mund, lesen Sie mal Jakobus 3, endlich unter die Kontrolle des Geistes Gottes käme, dann kommen die Spannungen der Generationen, jung und alt, heute ein ganz großes Problem geworden. Auch in den Familien, den Eltern ungehorsam, undankbar und ruchlos, aber auch lieblos, ohne Gefühl und Herz, gottlos. Das sind heute alles Ehrentitel der Gesellschaft. Nichts ist mehr heilig und darum zerbrechen so viele Familien. Und dann kommen die anderen Beschreibungen, die auch unser Zusammenleben so belasten. Unversöhnlich. Da gehen Spaltungen über Jahre hinweg in Leiterfragen und Verantwortungsfragen. Daraus resultiert die Vereinsamung unserer Zeit. Man bricht alle Brücken ab. Dieses Verleumderische, das wir schon genannt haben. Vielleicht geht das böse Reden über unsere Lippen. Hemmungslos, zügellos, brutal, roh, verwildert, ungütig. Was meint denn Paulus? Keine Liebe zum Guten. Es macht keinen Spaß. Liebe zur Sünde. Verräter, rücksichtslos, aufgeblasen. Wunderbares Wort. Wie ein Luftballon. Stechen Sie mit der Nadel rein, bleibt nur ein Haufen Lumpen übrig. Nichts ist drin. Hochtraben, sich selbst so wichtig nehmen. Ach, wissen Sie, ich habe entdeckt, den Rat hat mir in Jugendjahren Wilhelm Busch mitgegeben, du musst die alten Erweckungsprediger dir alle kaufen. Meine Bibliothek hat von Jahrhunderten die Bücher, daraus lebe ich dauernd. Lesen Sie die Bücher der Väter und Mütter des Glaubens, da ist Kraft drin. Und nicht bloß das, was heute dran ist. Maßlose Selbsteinbildung, den Lüsten ausgeliefert, das ist eine ganz grobe Irreführung, dass unserer Jugend das Leitmotiv in unserer Zeit mitgegeben wird. Tu, was dir Spaß macht. Leb dich aus. Welch eine Verführung geschieht da bei jungen Christen. Statt Gottes Liebe sucht man die eigene Lusterfüllung und es ist die Krone des Glaubens, Jesus lieb zu haben. In der ersten Brautliebe, ihn zu lieben, Christus liebhaben, Epheser 3, ist besser als alles Kopfwissen. Und es ist ein Ungehorsam gegen Gott, wenn man nach der Art dieser Welt lebt, beherrscht von dem Mächtigen, der in der Luft regiert, nämlich von dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, Epheser 2. Dieser Zeitgeist hat eine Zogkraft ohnegleichen, er bedient sich einfältiger Argumente. Und jetzt muss man sich einfach prüfen, bin ich ein Gottesmensch Oder bin ich bloß ein Mensch dieser Zeit, ein moderner Mensch, oder manche sagen sogar noch ein postmoderner Mensch, der weiß nicht einmal mehr, was Wahrheit ist, der leugnet, es gibt keine Wahrheit. Oder hat mich Jesus errettet aus dieser gegenwärtigen, argen Welt? So fängt der Galaterbrief an. Durch Jesus und seinen Tod am Kreuz. Und dann lebt Christus in mir und er muss mein Leben und mein Tun beherrschen. Und was ich jetzt noch lebe, das lebe ich im Glauben an Jesus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dargegeben hatte. Das ist ein Thema für Christen, weil das so eine Gefahr ist, dass wir pro forma fromm leben, nach außen hin. Aber wenn der Herr das prüft, wenn der Herr hinter die Kulissen schaut, unter das Hemd schaut, wie ist dann das Herz? Er prüft nicht das Äußere. Herr, erforsche mich und prüfe und erfahre, wie ich's meine. Siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Psalm 139. Und dann werden auf einmal die Worte des Propheten Jesaja für uns wieder ganz wichtig. Lasst doch eure frommen Feste, lasst doch eure Lieder, das Geplärr eurer Lieder. Ach, wir müssen Gott ehren. Er fragt nach dem Gehorsam. Und das hat Jesus noch einmal bekräftigt, das ist ja merkwürdig. Die Bergpredigt ist auch bei Nichtchristen sehr geschätzt. Aber dass das Jesus in der Bergpredigt sagt, haben die Leute gar nicht gemerkt. Wenn er kommt und die Tür ist zu und dann sagen die draußen, Herr, wir haben in deinem Namen Wunder getan, wir haben in deinem Namen geweissagt. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Übeltäter seid ihr. Wenn ihr nicht tut, was ich euch sage, und darum ist das so wichtig, der Gehorsam des Glaubens. Wir betrügen uns mit einer Frömmigkeit, wenn die nicht von Herzen kommt, haben wir ja gar nichts davon. Das ist wie wenn einer zwischen zwei Stühle sitzt, landet er auf dem Boden. Man muss es ganz haben und darum heißt es in den Sendschreiben, nicht lau, nicht dazwischen, sondern sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und darum warnt Paulus den Timotheus vor dem äußerlichen Christentum, vor dem Proforma-Christentum. In der ostafrikanischen Erweckungsbewegung, vor 80 Jahren war das ja eine tolle Sache, das war ein afrikanischer Evangelist, der nur kurz lebte, der das angestoßen hat. Und das war gerade die Entdeckung, mit ganzer Kraft dem Herrn nachzufolgen. Da war ein Dr. Stanley und ein Dr. Sharp, damals in Burundi. Das war ja damals noch Kolonialgebiet in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der Dr. Stanley, ich habe ihn noch persönlich in Uganda getroffen, am Höhepunkt der Idi Amin-Diktatur, ein wunderbarer Mann. Die Londoner Times schrieb von ihm, als er gestorben war, he was a Superman indeed, er war ein Superman. Der hat damals mit dem Dr. Sharp angefangen als Missionsärzte, und jetzt muss ich es in Englisch sagen. Unser Glaube ist entweder eine Farce oder eine Farce im Englischen. Entweder ist das nur Theater, leeres, nichtssagendes Gerede, bluffloser Schein, eine Mache, oder eine ganz große Gotteswirkung. Da muss man sich entscheiden, was will ich. Man kann das nicht nur pro forma tun. So wunderbar in der Apostelgeschichte lesen wir, wie das in Ephesus war, als Paulus dahin kam. Er erzählt das immer, wie er ganz schwach kam. Er hat ja keine Attraktion dabei gehabt, er hat keine Schau machen können. Ja, das heute, man kann das irgendwie für den modernen Menschen noch größer machen. Das Evangelium ist die größte Kraft, Force auf Englisch, größte Kraft, auf das die Kraft von Gott sei und nicht von uns. Dass Gott seine Kraft in schwache, sterbliche Menschen hineinlegt, das ist so wunderbar und so groß. Und dann ist in Ephesus etwas passiert. Viele von Ihnen waren ja schon auf so einer Schnäppchenreise von Chibo in Ephesus. Das ist ja für uns ganz wichtig. Wenn man das ansieht, diese gewaltige Stadt, und da war plötzlich Paulus und das Evangelium. Und eine Stadt erregt sich so, dass 30.000 Menschen dort im Theater zusammenströmen und protestieren und bei Stunden brüllen, groß ist die Diana der Epheser. Und die Diana, die hat ja wie viel, 40 Brüste oder was gehabt, ein reiner Sexkult. Und nur das Evangelium gepredigt. Und es gab eine Trennung im Zeitgeist. Das Wirtschaftsleben hat plötzlich nicht mehr funktioniert, weil niemand mehr diese Götzenstatuen kaufen wollte. Ohne dass da ein Aufruf gestartet wurde, ohne dass man an die Regierung appelliert hat. Das Evangelium. Das Evangelium hat eine Wirkung, den Zeitgeist zu verändern, dort wo Menschen dem Evangelium gehorsam werden. Paulus erinnert später die Epheser dran in seinem Brief, das ist dann besonders schön, wenn man es mal liest. Ihr habt früher gelebt, Epheser 2, nach der Art dieser Welt, in den Begierden eures Wesens. Das war zu allen Zeiten immer so, die Begierde des Herzens. Ich brauche das, ich muss das haben. Ihr habt getan, was euer Fleisch wollte. Paulus unterschreibt das immer sehr zart und ich möchte das auch in der Verkündigung so tun. Paulus hat gesagt, wir sollten nicht dauernd über Dinge reden, wo es sich nicht ziemt zu reden. Sie wissen schon, welche Gebiete alle gemeint sind, wenn es um unser Fleisch geht. Aber Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat euch neu gemacht. Er hat euch neu geboren, frei gemacht vom Zeitgeist und die Ketten der Sünde durchbrochen. Das kann nur er. Das kann niemand sonst. Und darum ist das jetzt auch so wichtig, dass wir das noch einmal ganz klar sagen. Es geht nicht um eine Aufforderung, ändere dich, sondern lebe du in der Siegeskraft von Jesus. Weil das die einzige Kraft ist, das den Zeitgeist überwinden kann. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und dann kannst du die Zeitmode überwinden. Und das Wort Gottes, das Evangelium befreit und darum brauchen wir das Wort Gottes am Anfang des Tages und in der Mitte des Tages. Und wir müssen immer mehr hineinkommen, damit wir vom Wort Gottes gestaltet werden und verändert werden. Ihr seid ja liebe Schweizer, ihr Malgos, ich habe so große Freude bekommen vom Christian Heinrich Zeller, wenn man das liest. Viele kennen ja die Geschichte, als nach den Napoleonischen Kriegen so viel jugendliche Straßenkinder herumliefen. Das waren alles Kleinkriminelle, in allen Wassern gewaschen, mit 9 und 10 Jahren ihren Eltern entwichen. Tausende zogen durch Europas Straßen, die klauten und waren in der Prostitution und was die alles machten. Und dann hat der Christian Heinrich Zeller dort am Rheinknie bei Basel in Beugen die Aufgabe erhalten, in dem alten Ordensschloss diese Kinder zu erziehen. Wie macht man denn das? Und der Pestalozzi hat den Christian Heinrich Zeller besucht. Pestalozzi war ein großer Erzieher, der war aber gescheitert mit seinem Programm. Und dann liefen ihm die Tränen runter, als er bei der Morgenandacht dabei war, dass nur das Wort Gottes kriminelle Kinder verändern kann. Alles andere taugt nicht. Sie haben es so bei ihren Kindern auch probiert. Meine Mutter hat auch immer gesagt, das habe ich so 100.000 Mal gesagt, das hat ja keinen Wert. Nur Jesus kann Herzen bekehren. Und das war Christian Heinrich Zeller, sein Werk, der uns dieses herrliche Lied gegeben hat. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jesus, dein allmächtig Wort, fahre in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Wenn da einer sagt, das ist doch ein altes Lied. Gott sei Lob und Dank durch Jahrhunderte bewährt. Heute Morgen habe ich mich schon geärgert am Losungsbüchlein. Christus hilft der Schwachheit siegen. Nein, wieder verfälscht. Das ist eine Mode heute. Christus hilft der Ohnmacht siegen, nicht der Schwachheit. Wissen Sie, in der Christenheit sieht man das immer noch zu, dass Jesus für die Schwachen da ist. Aber der Garve wollte doch das sagen, in der Ohnmacht ist die Hand meines Heilands, Jesus, das stark. Und ich bin ein ohnmächtiger Mensch, ein ohnmächtiger Mensch. Darf ich das hier doch kurz sagen, weil das vor ein paar Tagen passiert ist auf dem Tempelberg in Jerusalem, wo eine Delegation von Kirchenführern da war. Und der muslimische Führer dieser Gruppe hat die Bischöfe gebeten, sie sollten doch das Goldene Kreuz ablegen. Das zieme sich nicht, wenn man Muslime... Auch sehr interessant, dass auf einmal der Dialog dort endet am Kreuz. Das geht nicht mehr. Und dann haben sie in die Westentasche gesteckt. Wegen mir muss keiner sich das Kreuz auf den Bauch hängen. Aber wir brauchen das Kreuz, weil es was sagt im Reformationsjubiläum. Was hat Luther uns gesagt? Ich bin ein verlorener und verdammter Mensch. Und kann nicht durch Silber und Gold erlöst werden, sondern das teure Blut meines Heilands von Jesus. Und das ist das einzige Zeugnis, das wir Muslimen schulden, nicht im Symbol des Kreuzes. Das wirft Muslime in der ganzen Welt um. Wo Muslime zum Glauben kommen, erschüttert sie das am meisten, dass die Christen sagen, wir sind nicht besser als du. Ich sage, ich bin doch gut, wir sind nicht gut. Ich habe viele Sünden, das darf man auch sagen, auch wenn man Bischof ist. Aber der Heiland hat für mich am Kreuz bezahlt und es gibt einen Ort, wo alle Sünden weggetan werden, für immer. Im Blut Jesu. Und das ist das wichtigste und schönste Zeugnis. Und daran wollen wir uns nicht schämen. Das ist so wichtig, dass wir das bezeugen. Und darum sagt Paulus, es ist so schlimm, dass es so viele Problemgrüppchen gibt, wo man dauernd über die Sünden redet. Ach, wie man die endlich unter die Füße kriegt. Ich halte davon nichts. Diese Therapiegrüppchen, wo man dauernd wieder gecoacht wird und sagt, wie kann ich denn das machen? Ich habe so miese Seiten in meinem Charakter. Jesus ist der, der erneuert von Grund auf. Und in all den Schäden, die wir haben, erleben wir das. Und darum sagt er das so klar, er will nichts von dieser Gruppenpflege machen, die Seelenstündchen, die man da hält, ewig über das alles so schwierig im Christenleben. Sie haben den Schein des göttlichen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie. Wenn Sie zu Hause auch die alten Väter haben, lesen Sie nur den Prastberger, der hat eine tolle Predigt drüber gehalten. Am liebsten hätte ich die Ihnen vorgelesen und weiter nichts gesagt. Die haben ja so toll gesagt, wenn das zu allen Zeiten, das ist der Schein, aber nicht die Kraft zu haben. Man kann sich fromm geben, treu und gläubig, evangelikal und bekehrt, aber die Sünde ist nicht gebrochen, auch nicht die Selbstliebe, auch nicht das Wichtignehmen, als ob ich der Mittelpunkt wäre. Wenn du nicht die Kraft des Blutes Jesu erfahren hast und seine Vergebung, kannst du nicht verändert werden. Es ist heute wieder uns ja so wichtig, viele unserer evangelikalen Freunde bemühen sich ja, wie wir die christlichen Werte wieder in den Mittelpunkt rücken. Das muss man, ja, die Politik ist da ganz offen. Das ist schon wichtig, die Treue, Wahrhaftigkeit, Liebe und Selbstlosigkeit und Ehrlichkeit und Bescheidenheit und Dankbarkeit, das ist ja so, aber wir sollten doch sagen, das kann ein Mensch nicht schaffen. Und wenn er bis zu seinem Lebensende auf den Knien robbt und sich allen Kulten unterzieht, er kann sein Herz nicht ändern. Evangelisation tut Not, weil Jesus Herzen bekehrt und Menschen verändert und neue Menschen schafft. Und das ist in der ganzen Welt so wunderbar, dass das geschieht. Mich hat das immer beeindruckt, wenn die Menschen erzählt haben, ich war ja viel durch diese Arbeit in Kontakt mit diesen Christen in vielen Ländern dieser Erde. Da war ein Volk der Menschenfresser, der Kopfjäger, der Nagas in Nordostindien. Das ist hinter Bangladesch, das müssen wir auf der Karte studieren. Da ist kein englischer Kolonialoffizier hingegangen, weil er sagt, der wird nicht überleben. Und als das Evangelium hinkam, sind die Nagas Christen geworden, 100% Baptisten. Es ist ganz schwierig, dorthin zu kommen, weil die wollen natürlich von Indien selbstständig sein. Das sind ganz schwierige politische Fragen. Ich habe lange gebraucht, bis ich dort eine Einreiseerlaubnis bekam. Und da sagten mir die Leute bei uns, im Dorf von 6000 Menschen, wir schließen keine Türe ab. Das sind Christen. Und das ist passiert in einem Land der Kopfjäger. Und das können Sie auf einmal sehen, wie in Malaysia, in Long Bavan, die Leute, die den magischen Geistern gehört haben, in Trunksucht verfallen waren. Jesus kommt, auf einmal werden die Felder gepflegt, die Familien blühen, bei den Indianern, in Lateinamerika. Ja, überhaupt in ganz Lateinamerika, der Macho, das war der Mann, der die Frau unterjocht hat, gehurt und gesoffen hat. Und dann kommt das Evangelium, dann wird er zum treusorgenden Familienvater. Es ist wichtig, dass die Kraft von Jesus in unser Leben überspringt. Aber das geht nur durch das Evangelium, die Veränderung des Zeitgeistes. Und darum sagt Paulus zu dem Timotheus, sei du ein mutiger Jesuszeuge zur Zeit und zur Unzeit. Sei du ein Jesuszeuge und rede du von der Rettung. Das ist so wichtig. Wir wollen nicht gegen Zeitläufe protestieren. Wir wollen nicht die sein, die über die Schlechtigkeit unserer Mitmenschen reden, sondern die rettende Botschaft sagen, die ist so dringlich. Es gibt einen Ausweg aus Sünde und Bosheit und Nöten, in denen wir leben. Ich sage so gerne ganz schlicht zu jungen Leuten immer, es gibt keine einzige Sünde in deinem Leben, die dich glücklich macht. Glaubst du wirklich, ein Ehebruch würde dich glücklich machen? 52 Jahre verheiratet, wäre der größte Tor. Glaubst du, eine Lüge würde dein Leben weitermachen? Du hast das ganze Leben belastet, ist ein unrechtes Geld in deiner Tasche. Es hat uns der Teufel eingeredet, man müsste mit der Zeit leben, das ist ja heute normal. Ich werde erst glücklich, wenn ich ein Geschöpf Gottes bin, nach seiner Art geschaffen. Und darum war es so schön, dass der Paulus auch gerade dem Timotheus gegenüber sagt, was ist denn das Evangelium? Gerade im ersten Timotheusbrief sagt er das so schön. Er hat sich selbst gegeben. Es ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen, unter denen ich der Primus bin. Ich bin der Schlimmste der Sünder. Ich habe ja Christus bekämpft. Und nichts berührt heute Menschen mehr als dieses Wort. Nichts berührt Muslime so sehr, wenn sie ihrem türkischen Nachbarn sagen, ich bin nicht gut. Sagt er, bist doch gut und so guter Familienvater und Beruf. Sagt er, nein, nein, du kennst mich nicht. Ich habe ein böses Herz. Das ist das Zeugnis der Christen, das mächtigste Zeugnis. Ein Pastor in der Türkei erzählt mir, wie er in Nagold im Bibelkreis war. Und sagt, das hat mich angesprochen. Und das hat mich überführt, bis ich meinem Vater mit 18 sagen konnte, ich bin Christ geworden. Die Erkenntnis meiner Verlorenheit und dass Jesus allein mich rettet, das ist heute die Botschaft. Und die Reformation, und das wird ja heute alles verschwiegen im Jubiläum, und das müssen Sie wieder hineintragen in Ihren Gemeinden. Was hatten die gesagt? Im Heidelberger Katechismus vielleicht am schönsten, dass ich nicht meins, sondern meines getreuen Heilandes Jesus Christus zu eigen bin. Und dann kommt das im Artikel 5. Ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Das ist die herrlichste Botschaft. Aber Jesus ist für solche Leute gestorben und macht sie selig. Dass Christus an mir als erstem Rettung erweisen sollte, sagt Paulus dem Timotheus, zum Vorbild aller, die gaben. Das ist Christenzeugnis. Wir sind doch nicht besser als die anderen. Da ist uns unser Herr Berner unter uns, der da war so lange, viele Jahre mit dem Schwarzen Kreuz in Heimsheim, in der JVA, wo die 450 Männer sitzen, wo man sagen kann, wir sind doch nicht besser als ihr, aber wir haben den Heiland. Und den wollen wir euch bringen. Ohne den sind wir verloren. Vor ein paar Tagen rief mir ein Bruder an, diesen Wirtschaftsmann, und der hat gesagt, er kann es nimmer hören, wenn man unter Christen immer sagt, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Sagt, wir können in die Hölle fallen. Wenn wir die Hand Jesu nicht ergreifen, ich muss doch Ja dazu sagen, Herr, ich will dein sein, kehr du in mein Leben ein. Da werden so viele fromme Sprüche gemacht, die nicht stimmen nach dem Wort der Bibel, sondern ich möchte selig werden und darum ist wichtig, darum hat Jesus sein Leben gelassen. Nur wer in Jesus bleibt, wirkt Frucht. Und unter dem Kreuz sehen wir wieder. Und darum brauchen wir dieses Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, dass wir verlorene, verdammte Menschen sind und ohne die Vergebung Jesu in die Hölle kommen. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Und dann sagt der Paulus, darum müssen Jesus-Leute Verfolgung leiden. Das erträgt die Zeit nicht. Darum sind sie verspottet und verlacht. Schon das Wort Pietisten war ja ein übler Schimpfname. Uns geht es doch nicht um Pietät. Pietät brauchen wir gar nicht. Aber Jesus brauchen wir. Jesus-Leute wollen wir sein. Aber sie nennen uns Pietisten, als ob wir Frömmler wären. Und darum ist so wichtig, dass wir an dieser Botschaft bleiben und die Verfolgung, auch das, was wir heute in der Welt erleben, an großer Verfolgung ist nur ein Vorgeschmack dessen, was bei uns anbrechen wird. Wer weiß, wie bald. Und wenn Sie einmal wissen wollen, wer von Ihnen mit beiden Füßen in einem Betrieb steht, der weiß, was für ein Hass lebt gegen die Christen. Das ist eine ganz törichte Meinung, die immer wieder junge Leute, junge Christen vertreten. Ich möchte in meiner Schulklasse vorleben, dass Christen gut sind. Stimmt doch gar nicht. Erstens, die Kameraden sehen doch, was los ist. Wissen Sie, dass die meisten Nachbarn bei Ihnen alle nur denken, die Christen sind Heuchler. Die tun so fromm und sind dahinter. Deshalb seien Sie ehrlich, sagen Sie, ich kenne meine Verlorenheit. Ich weiß, was in meinem Leben los ist. Aber Jesus hat mir verziehen und ich wollte Ihnen den Frieden schenken, dass Sie fröhlich sterben können, weil Jesus Ihre Schuld getragen hat. Wir können doch nicht vorleben. Meinen Sie wirklich, Ihr frommes Gesicht würde die Leute überzeugen? Was ist das für ein Hochmut? Und dann sagen wir, jetzt wollen wir in die Welt hineingehen. Ach, was ist das für eine Feierlichkeit? Das ist das wichtigste Zeugnis. Das war Paulus so wichtig, die Verfolgung zu erleiden. Und das ist in allen Erweckungsbewegungen so gewesen, ob man sie Mucker genannt hat oder wie man sie genannt hat. Aber es war immer das kleinste Zeugnis, das sie hatten. Allein Jesus ist die Rettung und ihm muss man gehören. Paulus sagt, er will Vorbild sein. Das ist jetzt was ganz anderes, in einer ganz anderen Weise. Im Lebensstil, im Jesus-Stil des Wesens, in der Zielsetzung, im Glaube. Ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Im Gehorsam, in der Nachfolge, in der Liebe, in der Geduld, im Ausharren der Verfolgung, im Nichtklagen über die Nachteile. Ja, da habe ich einen Mann getroffen, der in einem großen Industriekonzern Deutschlands war, fast in der höchsten Führungsebene. Und dann hat man gesagt, wir können Sie nicht mehr weiter befördern, denn Sie sind Christ. Und erst später ging es durch die Zeitungen, dass Milliardensummen zur Bestechung gezahlt wurden in diesem großen Konzern. Oder denken Sie an den Abgasskandal, oder denken Sie an die Bankenboni. Ich will doch jetzt nicht die Welt richten. Aber irgendwo muss sein, dass Sie Anstoß erregen und Verfolgung erleiden. um der Treue zu Jesus willen und um des Wortes. Und darum war Paulus so wichtig: Erneuert euch durch die Veränderung eures Sinnes. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Der Name Gottesdienst kommt ja nur viermal im Neuen Testament vor. Da kommt es beim Witwen- und Waisenbesuchen und so weiter und bei der Veränderung unseres Sinnes. Bibelarbeit ist wichtig, Nachfolge Jesu im Gehorsam ist wichtig und die Veränderung unseres Sinnes, der Neuansatz, nicht mehr ich, sondern er. Wir brauchen auch keinen frommen Betrieb, sondern wir brauchen die göttliche Kraft. Und das ist die Frage: Kann Gott in deinem Leben wirken durch Jesus? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann werden wir die Welt überwinden, wenn wir ihm die Treue halten. Und darum hat Paulus gesagt: Du hast doch miterlebt, Timotheus, wie das war in Ikonion, in der Verfolgung, als sie ihn gesteinigt haben. Er hat das ja miterlebt. Das kostet einen Preis, aber um der Treue zu Jesus willen. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Kein kühler Trunk ist unvergolten lieb. Das sagen uns die Märtyrer immer. Ich kann doch das andere nicht tun. Ich habe einen dieser Iraner gefragt, der Jesus angenommen hat: Bist du dir bewusst, jetzt kannst du jederzeit umgebracht werden? Das steht so im Koran drin, da gibt es keine Bremse. Da sagt er: Ja und? Ich habe doch Jesus. Wissen Sie, den Glauben wünsche ich Ihnen, dieses Wissen, ich gehöre Jesus. Und ich will diesen Weg nicht in der Überheblichkeit, sondern ich will Jesus dienen mit meinem ganzen Leben. Es ist das Größte und Schönste, was ich tun kann. Mit der Bosheit und den Betrügern wird sie länger, desto ärger sie verführen und werden verführt. Da brauchen wir gar nicht drüber klagen. Das ist diese Welt, in der wir leben und in einer Christenheit, in der wir leben. Lass dich nicht irritieren von den Schwätzern, sagt er. Geh deinen Weg unbekümmert. Und das ist für junge Christen so ganz wichtig. Du hast eine Orientierung. Jesus nach, tritt in seine Fußstapfen ein. Nimm dein Kreuz auf dich. Trag es fröhlich. Er wird dich segnen und es gibt kein schöneres Leben als in der Nachfolge Jesu. Und das wird dich nicht mehr bewegen, was die Leute dazu sagen. Wie herrlich ist das, im Sieg von Jesus leben. Das Streben des Paulus: Ich möchte Gott zur Ehre leben, ich möchte ihm dienen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, ich bin Jesus treu geblieben. Jetzt noch das Letzte, was ich sagen will: Wie gut, dass das Wort Gottes stark ist und mächtig ist. Paulus sagt das von der Schrift, und das war damals nur das Alte Testament. Ach, wie reich sind wir erst durch das Neue Testament noch geworden. Allein schon das Alte Testament. Wir haben dieses Wort des Alten Testaments, und da sagt Paulus hier: Alle Schrift von Gott inspiriert, Gott sei Lob und Dank. Nicht nur, dass es fehlerlos ist. Natürlich ist das Wort: Zeigen Sie mir einen Fehler. Sagt das immer bevor, kommen Sie nachher her. Zeigen Sie mir, was in der Bibel nicht stimmen sollte. Kommt immer wieder Hase und Wiederkäuer und kann man dann wieder widerlegen, weil das ja, das Wort Gottes ist natürlich wahr. Aber viel wichtiger ist, dass der Geist Gottes wirkt. Wenn Sie das Wort Gottes lesen, kann der Geist Gottes wirken. Wie kommt der Geist Gottes in Ihr Leben? Nur durchs Wort. Sie können in der Bibel Wort Gottes und Heiliger Geist austauschen. Weil das Wort Gottes Träger des Geistes Gottes ist. Darum kommt es nicht mehr leer zurück. Neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes. Der Samen kommt, geht auf, weil der Geist Gottes in diesem Wort drin ist. Das ist ja das Große, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und dann werden wir erbaut und dann sagt er so schön: Ja, überdenken wir nochmal nach. Was sagt denn Jesus, Johannes 16? Was macht der Geist Gottes? Deckt Sünde auf, redet vom Gericht. Der Mensch kann Sünde nie erkennen, ohne durch den Heiligen Geist. Wenn Sie wach werden in Ihrem Gewissen, Wirkung des Geistes Gottes. Die zweite Wirkung ist: Er wird mich verherrlichen, der Geist Gottes, Johannes 16. Er wird Jesus groß machen, dass Sie auf einmal sagen: Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünde redet. Und jetzt gibt's noch eine dritte Wirkung des Geistes Gottes. Da hat Johann Albrecht Bengel, wieder einer unserer Väter, darauf hingewiesen: Die Schrift, die Bibel, atmet Auferstehung. Wo man Bibel liest, verformt sich der Charakter, kommt ein neues Wesen in diese sterbende Welt des Untergangs. Und das ist so herrlich, es wirkt Besserung, Erziehung, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das wunderbarste Heilmittel. Sie werden das erleben, wenn Ihr Enkel plötzlich anfängt Bibel lesen. Sagen Sie nach einem halben Jahr: Den kenne ich nicht mehr wieder. Der redet ganz anders. Der ist ganz anders in der Familie. Das Wort Gottes hat eine ganz große Kraft, weil der Geist Gottes ans Wort gebunden ist. Darum kommt es auch nicht leer zurück. Und darum kann allein das Wort das überwinden, den Schein der Frömmigkeit, sondern durchdringen und das Herz erneuern. Er will etwas ganz Neues aus dir machen. Und darum ist so wichtig, dass wir in dieser Bibelgemeinschaft miteinander leben. Wir brauchen lebendige Hauskreise, wo man nicht nur Fragen bespricht, sondern wo man wirklich das Wort Gottes reden lässt und jeder erzählt, was es in ihm bewirkt und was ihm aufgeht. Lesefrüchte, nicht Problemwälzerei. Das Wort Gottes, was es tut. Ich kann doch ohne die Siegeskraft von Jesus nicht leben. Darum steht auch noch so schön da, dass die Bindung an Menschen ganz gefährlich ist. Die Bindung an Menschen. Menschen an sich zu ziehen. Das ist eine große Gefahr, auch in unserer Zeit, wo es so viele labile Menschen gibt. Wir wollen Menschen an Jesus binden und an sein Wort, dass sie widerstehen können der Zeitmeinung und all den bösen Dingen, die da in unserer Zeit sind. Dass ich ein Mensch bin, der in der Siegeskraft von Jesus lebt und ein Zeuge Jesu ist, in der kurzen Zeit, die uns noch bleibt. Wer weiß, wie lange wir das noch benutzen dürfen und in diese Welt hineinrufen. Und dass wir von diesem Tag heute Nachmittag weggehen und sagen, Herr, zeige mir, wen ich zu dir führen darf. Die einzige Ziel, ich möchte noch ein paar Menschen zu dir führen, dass sie in dieser vergehenden Welt das Allergrößte entdecken, dass es ein Heiland gibt, neues Leben, eine Erlösung, hier schon erfahrbar, dass der Himmel schon anbricht. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir sind von dir durchschaut, auch in aller Oberflächlichkeit unserer Glaubensnachfolge. Herr, vergib uns unsere Schuld. Es tut uns leid, wo wir auch ein Anstoß gewesen sind für andere in der Familie, im Freundeskreis, im Arbeitsplatz. Aber wir möchten, dass du uns erneuerst und veränderst, dass wir Gottesmenschen werden und dass wir wie Timotheus Mut haben, dieses herrliche Evangelium weiterzusagen, zur Zeit und zur Unzeit. Und wir wissen, wo wir dich bekennen, bekennst du dich zu uns. Und du willst Großes wirken. Herr, wir wollen dir ganz viel zutrauen. Erbarm dich der toten Christenheit. Erbarm dich der schrecklichen Verdrehungen deines Evangeliums. Erbarm dich der großen Not, dass dein rettender Jesusname nicht mehr genannt wird, dass das Evangelium nicht mehr hinausgerufen wird in der Welt. Herr, gib du wieder Evangelisation und Mission in unserem Land und in der ganzen Welt. Und dann dürfen wir dich auch bitten für die, die verfolgt sind um deines Namens willen, dass du sie es erleben lässt, wie du sie stärkst und gerade dort zum Zeugnis setzt, dass sogar die Verfolger überwunden werden und in deine Nachfolge treten. Amen.